begrüße Sie auch alle ganz herzlich und möchte, bevor ich einsteige, auch noch mal ein kurzes Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Aufruf zur Wachsamkeit. Und du mögest es auch jetzt schenken, uns noch einmal auch offene Ohren zum Aufnehmen deines Wortes schenken und Gnade geben zum Reden zur Ehre deines Namens. Amen. Amen. Um Mitternacht ward ein Rufen. In der Bibel wurde um Mitternacht viel gerufen. Als erstes möchte ich deshalb heute Nachmittag darlegen, was der Ruf um Mitternacht beinhaltet, und als zweites dann, was der Ruf um Mitternacht uns persönlich lehrt. Beginnen wir mit dem Punkt, was der Ruf um Mitternacht beinhaltet. Ich nehme an, Sie sind alle dem Aufruf von Norbert Lied heute Mittag gefolgt und haben nun Ihre neue Scofield-Bibel dabei, oder? Gut, wunderbar. Dann schlagen Sie bitte auf, 2. Mosebuch, Kapitel 12, Vers 29 bis 30. Dort vernehmen wir den ersten Ruf um Mitternacht. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 29 bis 30. Mit der letzten Plage in Ägypten, mit welcher Gott den Pharao demütigte, wurde letztendlich der Weg zum Auszug des Volkes Israel aus Ägypten geebnet. Vers 29, dort heißt es: Und es geschah um Mitternacht. Da schlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, von dem erstgeborenen Sohn des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war, und auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao auf in derselben Nacht, er und alle seine Knechte und alle Ägypter, und es war ein großes Geschrei, also lautes Rufen in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Ein lautes Rufen der Bestürzung und des Schreckens bei den Ägyptern und bei dem Volk Israel vermutlich. Ein verblüfftes Rufen. Jetzt geht's los. Jetzt ziehen wir aus. Eine weitere Begebenheit um Mitternacht finden wir im Buch Richter. Richter Kapitel 16, Vers 3. Richter Kapitel 16, Vers 3, dort heißt es: Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf und ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus, und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Ich denke, man konnte einen Ruf der Kraftanstrengung von Simson vernehmen. Und ich möchte nicht wissen, was die Philister alles gerufen haben, als sie mitten in der Nacht von diesem Getöse geweckt wurden. Dann im Buch Ruth, eine ergreifende Begebenheit auf den Feldern Bethlehems, als sich um Mitternacht das Geschick Ruths wendete. Ruth, Kapitel 3, Vers 8 bis 10. Als es nun Mitternacht war, schrak der Mann, Boas ist hier gemeint, auf und beugte sich vor, und siehe, da lag eine Frau zu seinen Füßen. Da fragte er: Wer bist du? Sie aber antwortete: Ich bin Ruth, deine Magd, so breite deine Flügel über deine Magd, denn du bist ja der Löser. Ich denke, ein Ruf der Überrumpelung und Überraschung wird dem Boas entwichen sein. Hallo? Wer ist da? Was machst du hier? Stellen Sie sich mal vor, Sie liegen im Freien, haben eine herrliche Decke. Mitten in der Nacht entdecken Sie, da ist noch jemand anders. Einen nächsten Ruf um Mitternacht hören wir in Philippi. Nachdem Paulus und Silas völlig unschuldig viele Schläge erlitten, wurden sie anschließend im Gefängnis mit blutendem Rücken in eine sehr unbequeme Haltung in den Stock eingeschlossen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Welch ein Ruf des Glaubens und des Lobens zu Gott. Diese besondere Begebenheit hat Norbert Lied hier in der Zionshalle einmal in einer wunderbaren Predigt dargelegt, sehr ausführlich. Und diese ist übrigens am Büchertisch als Botschafts-CD unter dem Titel erhältlich: Ein Lied um Mitternacht, eine wunderbare Begebenheit, die Norbert darlegt, so erhellend über das, was nötig ist, damit eben trotz Leid und trotz großer Not unser Lob nicht verstummt. Aus Apostelgeschichte 20 entnehmen wir so dann, wie Paulus in Troas auf dem Gebiet der heutigen Türkei bis Mitternacht eine lange Predigt hielt. Also keine 30 Minuten. Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 7 am Schluss bis 9. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf, während Paulus weiter redete. Fiel er vom Schlaf überwältigt vom dritten Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Was wurden da wohl für Rufe des Entsetzens um Mitternacht ausgestoßen und schließlich dann später Rufe des grenzenlosen Erstaunens, dass dieser junge Mann sein Leben wieder zurückerhielt? Ein weiteres Ereignis um Mitternacht, auch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 27, Vers 27, dort heißt es: Als nun die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht, dass sie sich einem Land näherten. Welch eine Ermutigung nach 2 Wochen Seenot! Welch ein hoffnungsvolles Rufen wird das wohl diesen Schiffsleuten um Mitternacht entlockt haben? Endlich Land in Sicht. Sie sehen, da war einiges los um Mitternacht und es erschollen die verschiedensten Rufe. Aber da ist noch ein Ruf um Mitternacht und sein Ertönen wird schließlich alle bisherigen erwähnten Facetten des Rufens beinhalten. Ja, dieser Ruf bewirkt grenzenloses Entsetzen, Bestürzung und Erschrecken, aber auch überwältigende Freude, Erleichterung, Überraschung und nicht mehr endendes Staunen. Das ist der Ruf, den Sie in dieser Botschaft bestimmt schon erwartet haben. Matthäus, Kapitel 25, Vers 6. Ich zitiere es, wie es hier in der Lutherbibel heißt. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Oder wie es Schlachter und einige andere Übersetzungen sagen, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Was Jesus de jure am Kreuz ausgerufen hat, wir haben es am Freitag so bewegend gehört, es ist vollbracht, wird hier de facto vollzogen. Zusammen mit dem Kreuzesruf ist dieser Ruf um Mitternacht derjenige mit den gewaltigsten Auswirkungen in der ganzen Heilsgeschichte. Um diesen Ruf recht zu vernehmen und den Inhalt zu verstehen, müssen wir aber das ganze Umfeld ein wenig beleuchten. Der Ruf um Mitternacht ist eingebettet in das Gleichnis Jesu über die 10 Jungfrauen. Peter Malgo hat es vorher gelesen. Der große Rahmen bildet die Ölbergrede in Matthäus Kapitel 24 bis 25. Hier geht es allerdings nicht um die Entrückung, sondern um die Wiederkunft Jesu wie es Matthäus 24, Vers 30 sagt, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und zwar zur Aufrichtung des messianischen Königreiches. Und hier setzt dann das Gleichnis ein. An diesem Punkt, wenn es da heißt in Matthäus 25, Vers 1, dann, das ist dieser Zeitpunkt, dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen. Jemand hat einmal die ganze Thematik vom Königreich des Himmels wie folgt beschrieben. Im Anfang war das Königreich der Himmel auch auf dieser Erde historische Wirklichkeit. Die Theokratie im Paradies war vollkommen. Der Thron Gottes war im Himmel und auf Erden. Aber durch den Angriff Satans auf diesen Teil des Königreichs der Himmel wurden die Menschen zur Alliierten des Feindes. Gottes Wille geschah nicht mehr auf Erden wie im Himmel. Diese Erde wurde zu einer abgefallenen Provinz des Königreichs der Himmel, zu dem vom Feinde besetzten Gebiet. Aber Gott, der Herr, hat keinen Augenblick auf die Herrschaft über diese Erde verzichtet. Er hielt alle Fäden der Regierung auch über seine Feinde in der Hand. Sein Ziel aber ist es, seit dem Sündenfall die Wiederaufrichtung des Königreichs der Himmel auf dieser Erde. Das Königreich des Himmels. Ein Gleichnis wie dieses in Matthäus 25 hat nun aber keinen Anspruch auf dogmatische Präzision jedes einzelnen Details. Vielmehr geht es darum, eine besondere Wahrheit hervorzuheben. Dazu ist es zuerst einmal grundsätzlich wichtig zu wissen, wer ist denn mit den 10 Jungfrauen gemeint? Mit 10 ist im Judentum eine Vollzahl gemeint. So wie wir im Deutschen zum Beispiel diesen Begriff ein volles Dutzend kennen. Weil Jesus mit seinen jüdischen Jüngern in der Ölbergrede über das Zeichen der Wiederkunft des jüdischen Messias und das Ende der Weltzeit zur Aufrichtung seines messianischen Königreiches spricht, weil Jesus darin viele Hinweise gibt, die nur auf das jüdische Volk passen, wie zum Beispiel Matthäus 24, Vers 9, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern, Vers 15, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte stehen seht, ist der Tempel gemeint, Vers 16, dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Vers 20, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter noch am Schabbat geschieht. Und Vers 30, dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Weil Jesus schließlich in unserem Gleichnis eine jüdische Hochzeit verwendet, die mit all ihren Details nur den damaligen Juden derartig vertraut war, dass zum Beispiel der Matthäus den jüdischen Empfängern seines Evangeliums diese Details gar nicht erklären musste. Darum bin ich überzeugt, dass mit den 10 Jungfrauen alle Juden angesprochen werden, die am Ende der Trübsalzeit unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu leben. Liebe Freunde, der Anfang von Israels Auszug ins verheißene Land begann damals in Ägypten um Mitternacht. Und diese Einnahme wird mit dem Ruf um Mitternacht vollendet, wenn Jesus Christus durch seine Wiederkunft von Jerusalem aus sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten wird. Dann wird endlich alles Land Israel gehören. Wenn wir nun denken, okay, das betrifft nur Israel, das muss ich mir dann also nicht zu Herzen nehmen, dann ist das aus zwei Gründen falsch. Erstens ist alle Schrift nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung. 2. Timotheus 3, Vers 16. Also auch dieses Gleichnis. Zum anderen werden auch wir Christen durch einen gewaltigen Ruf geweckt, nämlich wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, und dann werden wir in einem Augenblick verwandelt werden und entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und damit sind wir beim zweiten Punkt heute Nachmittag, was der Ruf um Mitternacht uns lehrt. Der Ruf um Mitternacht lehrt uns zuerst einmal, das Kommen des Bräutigams ist gewiss. Wir haben das heute Morgen so bewegend gehört, wie gewiss die Auferstehung ist, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Liebe Freunde, das Kommen des Bräutigams ist gewiss. Wenn Jesus in Matthäus Kapitel 25, Vers 6 den Mitternachtsruf erschallen lässt, siehe, der Bräutigam kommt, dann spricht er damit von seiner eigenen Wiederkunft. Diese ist so gewiss, dass sie in den 260 Kapiteln des Neuen Testamentes fast 300 Mal angesprochen wird. So gewiss ist die Wiederkunft Jesu. John MacArthur stellt fest, die Tatsache der Wiederkunft Christi stellt eine der Hauptlehren des Christentums dar. Es ist das Ende und das Ziel Gottes mit der Erde, und dieser göttliche Höhepunkt wird genauso präzise und sinnvoll sein wie jede andere Offenbarung Gottes. Wer die Hoffnung auf die leibliche Wiederkunft Christi aufgibt, hat in Wirklichkeit das wahre Christentum aufgegeben. Mit der Wiederkunft Jesu läuft aber auch diese Zeit, wie wir sie bis heute kennen, ab. Liebe Freunde, die Heilsgeschichte Gottes hat einen Anfang, aber sie hat auch ein Ende. Es ist einfach nicht wahr, dass alles so bleibt, wie es schon immer gewesen ist. Gott führt alles zur Ehre seines Namens einem Abschluss entgegen. Alles wird sich genau so erfüllen, wie es geschrieben steht. Auch dieses einzigartige Ereignis, siehe, der Bräutigam kommt. Der Ruf um Mitternacht lehrt uns als nächstes, der Zeitpunkt ist überraschend. Vers 5. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei oder lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Beide Gruppen, die Klugen und die Törichten, hatten sich für die Hochzeit herausgeputzt und bekannten sich zum Bräutigam. Das kommt durch diesen Dienst, den sie auf sich genommen haben, zum Ausdruck. Jawohl, wir wollen die Lampen halten. Die hier angesprochenen Lampen waren damals lange Stöcke, an deren oberen Ende ein mit Öl getränkter Lappen angebracht war. Beide Gruppen hatten einen langen Tag hinter sich. Und so, vielleicht werden sie jetzt enttäuscht sein, vielleicht auch überrascht, aber so ist es eigentlich normal, dass man mitten in der Nacht müde wird. So wie es normal sein kann, dass jemand nach so einem herrlichen Mittagessen wie bei uns in der ersten Stunde die Krise hat. Das ist normal, das ist keine Sünde. Jesus tadelt das mit keinem einzigen Wort. Aber als es darauf ankam, zeigt es sich, dass die eine Gruppe ihre wichtigste, ihre eigentliche Aufgabe nicht erfüllt hatte. Und das tadelt der Herr. Sie hatten ihre Fackeln zwar dabei, aber kein Öl, um mit schließlich brennenden Fackeln dem Bräutigam den Weg zu erhellen. Damit haben sie sich disqualifiziert, den Bräutigam nicht ernst genommen, den Auftrag, den sie hatten, und haben damit den Bräutigam beleidigt. Nicht ihr Gefühl, ja, wir sind ja dabei, wir machen ja mit, oder ihre eigenen Anstrengungen, da war viel Vorbereitung. nicht ihr Bekenntnis, jawohl, wir kennen den Bräutigam, wir mögen den, war entscheidend, sondern ob sie sich auf diese Weise vorbereitet hatten, wie es der Bräutigam erwartete. Jesus sagt in Lukas Kapitel 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Er will, dass sie gerettet werden. Er will, dass sie ein heiliges Leben führen. Er will, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind. Er will, dass sie sich unterordnen. Er will, dass sie sich selbst verleugnen und, wo es sich so ergibt, auch Ja sagen, wenn die Zeiten schwerer werden, wenn Leiden da ist. Das nennt Jesus klug. Nicht an ihn zu glauben und nicht ihm zu vertrauen, nennt der Herr töricht oder schlicht und ergreifend einfach dumm. Obwohl absehbar, war der genaue Zeitpunkt seines Kommens letztendlich dann doch eine Überraschung. Sie wussten ja, er kommt, aber der genaue Zeitpunkt nicht. Dieses Gleichnis ist deshalb so aktuell, weil auch wir am Ende einer Zeit der Gnadenzeit stehen, die mit der plötzlichen Entrückung der Gläubigen abgeschlossen wird. Und deshalb darf die Warnung aus Vers 13 auch auf uns heute angewendet werden, wo es heißt, darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Sind Sie Wachende, geistlich Wachende, sind Sie geistlich bereit? Das führt mich schließlich zum herausforderndsten, was uns der Ruf um Mitternacht lehrt. Es gibt keine zweite Chance. Als Jesus das erste Mal auf diese Erde kam, hören wir die traurige Feststellung in Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dennoch haben manche dann später, trotz anfänglicher Ablehnung, zum Glauben gefunden. Vers 12 von Johannes 1 sagt, allen aber denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und dieses Angebot gilt bis heute jedem Einzelnen. Aber die Gnadenzeit wird mit der Entrückung, die jederzeit stattfinden kann, jäh zu Ende gehen. Und dann ist die Chance vertan. Denn während der dann folgenden schrecklichsten Gerichtszeit dieser Welt, diese Trübsalszeit, in der bereits in der ersten Hälfte, in den ersten 3,5 Jahren die Hälfte der Menschheit getötet ist, während dieser Trübsalszeit wird es für diejenigen, welche das Evangelium gehört hatten, vorher und nicht mit Glauben darauf reagiert haben, unmöglich sein, sich noch zu bekehren. Wenn dann schließlich Jesus mit großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, gibt es definitiv mehr keine zweite Chance, um sich zu bekehren. Das macht Jesus hier in unserem Gleichnis unmissverständlich klar. Vers 10. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Mit einer möglicherweise mühseligen Prozedur wurde damals diese Holztüre mit einem Bolzen verriegelt. Neue Besucher waren nicht mehr willkommen. Vorbei. Liebe Freunde, erlauben Sie mir mit aller Offenheit zu sagen, und damit führe ich das fort, was du vorher gesagt hast, Arno, bei der Entscheidung für Jesus verhält es sich eben nicht so wie bei einem Handykauf. Es gibt morgen kein besseres Angebot. Deshalb verschieben Sie die Entscheidung nicht. Morgen könnte es zu spät sein. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 9, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wenn Sie nicht durch diese Tür durch Jesus Christus zum Vater eintreten und ohne Jesus sterben, ist die Chance vorbei. Ewiges Leben in der unbeschreiblich herrlichen Gegenwart Gottes zu genießen, weil uns unsere Sünden von ihm trennen. Unbereinigte Schuld führt in die Hölle. Und es ist tatsächlich so, wie es so mancher belustigt sagt, wenn sich irgendwo eine Türe schließt, dann geht an einem anderen Ort eine auf. Ja, das ist so. Wenn sich die Tür zum Himmel schließt, dann geht die Tür zur Hölle, zur ewigen Verdammnis auf. Deshalb legt die Bibel immer den Fokus auf heute, auf jetzt. Hebräer 4,7. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute, jetzt ist die angenehme Zeit. Das Gleichnis über die 10 Jungfrauen zeigt, auch Ungläubige wollen in den Himmel. Jeder will in den Himmel. Aber ohne Jesus? Ohne Jesus ist alle Arbeit und Bemühung umsonst. Ohne Jesus ist die Gelegenheit, einmal für allen Einsatz entschädigt, ja sogar belohnt zu werden, vorbei. Und ohne Jesus ist die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für immer verloren. Mag auch jetzt die Zeit noch angenehm erscheinen und besser werden, aber die Zukunft ist verloren. Jemand hat einmal gesagt, kein Totengeläut ist trauriger als die Worte zu spät. Ich komme zum Schluss. Mit diesem Gleichnis wird ein zentrales Anliegen der Ölbergrede des Herrn Jesus untermauert. Seid bereit für das Kommen des Menschensohnes, und zwar auch dann, wenn er verzieht zu kommen. Wie der Bräutigam kann auch der Herr seine Ankunft länger hinausziehen als erwartet. Wie die klugen Jungfrauen müssen auch wir vorbereitet sein, indem wir unser Leben völlig Jesus hingeben. Und wie die törichten Jungfrauen müssen all diejenigen, die nicht vorbereitet sind, wissen, dass es einen Punkt gibt, an dem Umkehr nicht mehr möglich ist. Liebe Freunde, es ist spät geworden an Gottes Weltenuhr. Deshalb sollen wir bereit sein, wenn der Ruf um Mitternacht erschallt. Nutzen wir also die Gnadenzeit, die Möglichkeiten, die Gott jedem Einzelnen von Ihnen gibt. Und lasst uns selbst Mitternachtsrufer sein und des anderen weiter sagen, siehe, der Bräutigam kommt. Amen.